Gottes Segen. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Immer gut. Preis dich, mein freue mich. Amen. Meine Botschaft heute befasst sich mit etwas, was ich am letzten Intensivtag angesprochen habe, einem Gedanken. Und zwar mit Gewalt ins Reich Gottes, Fragezeichen. Ihr kennt die Schriftstellen im Matthäus Kapitel 11 und auch in Lukas Kapitel 16, wo Jesus sagt, seit ich da bin, ich mag es mit eigenen Worten, seit ich jetzt da bin, ist es so, dass die Leute mit Gewalt ins Reich Gottes hineindringen. Was hat er damit gemeint genau? Naja, was er gemeint hat ist, dass jetzt plötzlich die Leute erkannt haben, was Gott willig und bereit ist, alles zu tun. In seiner Person haben sie das gesehen, dass er Gebetserhörungen hat, dass er den Himmel anzapft wie kein anderer, dass Heilungen fließen und Wunder und Zeichen Gottes fließen, Halleluja. Dass halt so alle möglichen wunderbaren Sachen passieren. Sie haben davon gehört in der Vergangenheit, bei Mose ist sowas passiert, bei Elia ist sowas passiert, alles wunderbar. Aber jetzt wo wir leben, da passiert sowas nicht. Und jetzt plötzlich kommt Jesus und es läuft wieder. Der Himmel ist wieder auf der Erde und es passieren mächtige Zeichen und Wunder und ganz fantastische Sachen. Und Leute kommen jetzt zu Jesus und versuchen ihn anzufassen, um geheilt zu werden und so weiter. Also sie dringen mit Gewalt hinein ins Reich Gottes. Das bedeutet, sie ergreifen die Verheißungen Gottes mit Nachdruck. Wir haben viele Beispiele in der Bibel. Markus Kapitel 5 zum Beispiel, da sehen wir eine blutflüssige Frau, die Jesus in die Quere kommt, buchstäblich in die Quere kommt, denn er ist nicht auf dem Weg zu ihr. Wir sind in der Stadt Kapernaum und als Jesus angelandet ist, das ist eine Hafenstadt, angelandet ist, sagt der Synagogenvorsteher, also eine wichtige Person in der Stadt, der Pfarrer quasi, der kommt zu Jesus und sagt, meine Tochter ist krank, komm und heil sie. Und Jesus sagt, ich will kommen und sie heilen. Und er legt los. Er geht mit. Aber da in dieser Stadt ist auch eine Frau, die 12 Jahre lang einen Blutfluss hatte, ihre Blutung hat nicht aufgehört, 12 Jahre lang. Sie hat all ihr Geld, das er hatte, an Ärzte verteilt, aber keiner hat ihr helfen können. Schulmedizin, Alternativmedizin, rauf, runter, links, rechts, alles Mögliche, aber nichts hat geholfen. Und jetzt hat sie gehört, dass also Jesus heilt. Und jetzt dringt sie mit Gewalt ins Reich Gottes hinein. In anderen Worten, sie ergreift mit der Glaubenshand ihre Verheißung. Dabei hat sie noch gar keine persönliche Verheißung von Gott irgendwie, sondern sie weiß nur, Jesus ist die Antwort. Und während Jesus jetzt also vom Hafen zum Haus von Jairus geht, drängelt sie sich einfach in der Volksmenge herzu und fasst ihn an. Also halten wir mal fest, Jesus war nicht auf dem Weg zu ihr. Er war auf dem Weg an ihr vorbei. Und vielleicht hast du ja auch das Gefühl, dass Jesus irgendwie schon da ist, aber ist irgendwie auf dem Weg vorbei an dir. Ja, in anderen Worten, du hast schon mal gebetet, aber es hat sich halt leider nichts getan, hat sich nichts getan. Ja, dann musst du vielleicht mit Gewalt ins Reich Gottes eindringen. Dann musst du so machen wie diese blutflüssige Frau. Dann musst du einen Zahn an Entschiedenheit zulegen. Die ist geheilt worden. Und auch die Tochter von Jairus ist geheilt worden. Das heißt, sie ist nicht nur geheilt worden, sondern sie ist von den Toten auferweckt worden. Aber wir halten mal fest, diese Frau, die hätte zum Fenster rausschauen können, hätte sagen können, da ist Jesus. Schaut er nicht gut aus? Oh, vielleicht sieht er mich, vielleicht sieht er mich. Er ist ja ein Prophet, vielleicht zeigt ihm Gott, dass er mich anschauen soll. Sie hätte passiv bleiben können und hätte genau was bekommen? Ja, nix, ganz genau, so wie du. Nix. Jesus ist da und vielleicht hat sie auch gesagt, Jesus, schau mal in meine Richtung oder irgendwie sowas. Aber es hat sich nichts getan. Sie musste loslegen, sie musste entschlossen aus der Tür rausgehen. Obwohl sie das eigentlich vom Gesetz des Mose aus hätte gar nicht tun dürfen. Denn sie hat als unrein gegolten. Und wenn du unrein warst, durftest du nicht unter Leute gehen. Denn dann hast du die anderen, jeden, den du angefasst hast, unrein gemacht. Und das mochten die überhaupt nicht. Im Gegenteil, es konnte sein, dass du also da eine fängst, ja. Aber das war dir vollkommen egal. Also merkt ihr die Entschlossenheit von dieser Person. Wichtig, was uns fehlt, was manchen von uns fehlt, was dir möglicherweise heute fehlt, ist nicht, dass du nicht gebetet hättest, sondern dieses Quäntchen Entschlossenheit, dieses, hey, ich will es jetzt wirklich wissen. Ich will es wirklich. Wie gesagt, diese Frau ist geheilt worden, war ganz wunderbar. Aber ist nicht die einzige. Es war ein blinder Mann namens Bartimäus, der bei Jericho am Wegesrand saß. Und als der gehört hat, dass Jesus vorbeigeht, nochmal, Jesus geht nicht zu ihm, Jesus geht an ihm vorbei. Jesus doziert und lehrt und predigt, während er läuft, das hat er gemacht. Und viele Menschen sind um ihn herum. Und jetzt hört dieser blinde Bettler am Wegesrand, dass Jesus vorbeigeht. Und jetzt hätte er auch sagen können, oh, vielleicht sieht er mich, er ist ja ein Prophet, vielleicht lächelt er in meine Richtung, vielleicht kommt er zu mir, vielleicht zeigt ihm Gott etwas. Aber Gott hat ihm nichts gezeigt über den blinden Bartimäus. Jesus ist auf dem Weg vorbei gewesen. Da hat er sich gedacht, ich muss jetzt mit Gewalt ins Reich Gottes hineindringen und hat angefangen zu brüllen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und was haben die Leute gesagt? Sie haben gesagt, halt die Schnauze, du unterbrichst ihn beim Predigen, wir wollen hören, was der Mann sagt, Ruhe. Aber das hat ihn überhaupt nicht, berührt. Er hat umso lauter gebrüllt. Er hat die Aufmerksamkeit Jesu erregt. Er wollte sie wirklich, wirklich haben. Und es ist tatsächlich passiert. Jesus hat gefragt, was ist los mit dem? Bringt ihn her zu mir. Und der Mann steht auf und rennt hin zu Jesus. Und Jesus fragt ihn dann, was willst du denn? Der Blinde steht vor Jesus und Jesus fragt ihn, was willst du denn? Überleg dir das mal. Jesus will gebeten werden. Obwohl Jesus ganz genau weiß, was dem Mann fehlt, fragt er trotzdem, was willst du? Wo ist dein Glaube? Was willst du von mir haben? Rabbi, dass ich sehend werde. Und dann legt er ihm die Hände auf und heilt ihn. Und alle freuen sich, alle sind begeistert. Alle nehmen Blumen vom Wegesrand, schmeißen sie in die Luft und loben Gott. Und dieser Bartimäus, der jetzt sehend ist, der geht Jesus nach. Der ist mit Nachdruck, mit Gewalt ins Reich Gottes eingedrungen. Und es gibt noch andere auch, aber ich habe jetzt nicht die Zeit, noch die zu erzählen, sondern ich muss noch ein paar andere anbringen. Was ihr hinter mir seht, das Bild, das ist offensichtlich Israel, gleich nach der Einnahme des Tales. Und die Frau, die da steht, diese junge Frau, das ist eine Frau namens Aksa, die wird uns heute noch beschäftigen. Aksa, falls du also mal nicht weißt, wie du deine Tochter nennen sollst. Ne? Aksa war eine Frau des Glaubens. Und wir kommen doch halt noch drauf, aber so weit sind wir noch nicht. Lass mich ein Beispiel hier anbringen. Denn du sagst jetzt, ja, die hatten es gut damals bei Jesus. Der ist an denen buchstäblich vorbeigegangen. Die konnten wirklich hingehen zu ihm und konnten ihn einfach anfassen. Die haben uns was voraus. Stimmt wohl, ja, das ist richtig. Die hatten uns was voraus. Aber Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Was bedeutet, was er für die damals getan hat, ist er bereit und willig auch für uns zu tun. Unterschätz ihn mal nicht. Unterschätz mal seinen guten Willen dir gegenüber nicht. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat gestorben, er hat gelitten wie kein anderer. Für dich. Wenn du die einzige erlösungsbedürftige Person auf der Welt gewesen wärst, dann wäre Jesus für dich vom Himmel auf die Erde gekommen und hätte sein Blut für dich vergossen, ganz allein. Also die Tür zu Gott ist offen. Diese Tür hat eine etwas sonderbare Form. Sie ist kreuzförmig. Und genau genommen ist Jesus die Tür, denn er hat sie uns aufgemacht. Jetzt können wir voller Zuversicht zu Gott kommen und können Sachen von ihm erwarten und von ihm verlangen. Von ihm erbitten. Allerdings müssen wir das mit einem gewissen Nachdruck machen. Lass mir ein Beispiel von uns hier bringen. 1993 haben wir die Gemeinde ernsthaft gegründet. Wir sind 92, haben es ja gegründet, aber 93 war das dann so, dass wir jetzt gesagt haben, gut, jetzt machen wir einen Verein draus, geben uns eine Rechtsform. Und wir haben uns immer noch im Hotel getroffen, im Luitpold Hotel in Schweinfurt. Und es war prima, 100 Mark für den Frühstücksraum. Und da saßen die Leute dann und ich habe davor gestanden und habe gepredigt. Jemand anders hat ein Keyboard gehabt und hat Lobpreis gemacht oder vielleicht auch mit der Gitarre. War alles sehr unkompliziert. Die haben immer eine Kanne Kaffee dazu getan, war sehr schön. Und so haben wir da also gepredigt. Und es ging eine Woche und zwei Wochen und einen Monat und zwei Monate so und fünf Monate so und zehn Monate so. Und ich habe mir gedacht, hey, wir sind eine Gemeinde, wir sind 30, 40 Personen, wir sollten ein eigenes Gebäude haben, wir sollten eigene Räume haben. Und wir haben natürlich für Räume gebetet. Natürlich haben wir das. Oh ja, wir haben die Hände gefaltet und haben gesagt, Herr, als Gemeinde braucht man Gemeindegebäude. Gebäude, Gemeinde, Gebäude, Herr. Herr, mach was. Und wisst ihr, was passiert ist? Wie bei dir auch, genau nichts. Bis dann irgendwann, wann war es, September oder Oktober 93, ich mir gedacht habe, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich ein einwöchiges Fasten ausgerufen in der Gemeinde. Wir fasten jetzt und wir beten jetzt, dass der Herr uns ein Gemeindegebäude gibt. Eine Woche lang. Also in anderen Worten, mit ein wenig Gewalt hineingedrungen ins Reich Gottes. Und dann ist was Interessantes passiert. Kaum haben wir begonnen zu fasten und zu beten, hat der eine was vom anderen gehört und dieser hat da was Leuten hören und der von dem und der hatte einen Bekannten da und der hat den gekannt. Und dann plötzlich war es so, dass es hieß, das sind Räume, Kantinenräume im Hafen von der Firma zu haben. Und wir sind hin und haben uns das angeschaut. Am Anfang war es so, dass wir keine Gunst hatten bei dem Geschäftsführer. Der hat gemeint, ist nichts für euch. Gemeinde, Freikirche, Dann ist was Interessantes passiert. Der ist gefeuert worden. Der Manager ist ernsthaft, der ist gefeuert worden. Und dann ist ein neuer Manager gekommen, der hat mich angerufen und gesagt, seid ihr noch interessiert? Und ich habe gesagt, ja. Dann kamen wir und bei dem hatten wir Gunst. Und der hat uns die Räume gegeben. Der stand da mit dem Plan und mit der Skizze. Und ich habe gemeint, ja, wir sind noch relativ klein. Wir hätten gern diesen Raum und den. Und die anderen 5 oder 10 Räume, die es da noch gab, die brauchen wir zunächst einmal nicht. Und er hat gemeint, gut, bevor wir gar nichts draus machen, vermieten wir es an euch. Und so sind wir dann in diesen Stock hineingewachsen. Nach und nach, Jahr für Jahr haben wir mehr gemietet, bis wir zum Schluss den ganzen Stock besiedelt haben. Halleluja. Es ist innerhalb von einer Woche passiert. Warum ging da plötzlich was? Warum ging monatelang nichts und plötzlich ging doch was? Weil wir mit Gewalt hineingedrungen sind ins Reich Gottes. Seid ihr noch dabei? Weil wir ein wenig Nachdruck haben walten lassen. In Jakobus Kapitel 4, Vers 2, da heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber gebetet haben wir doch. Wir haben doch gebeten, haben wir doch. Ja, aber nicht nachdrücklich. Nicht so, dass Gott es erhört hätte. Manchmal erwartet der Herr scheinbar, dass wir beweisen, dass wir es ernst meinen. So hat Salomo um Staatskunst gebeten. Ihr wisst schon, Salomo, 18, 19, 20, und plötzlich war er König eines Riesenreiches. Stell dir mal vor, du bist 20 und jetzt bist du von heute auf morgen der Präsident der Vereinigten Staaten. Würdest du dich auch im ersten Moment ein wenig überfordert fühlen, nehme ich mal an. Also ich kann da nur für mich reden, verstehst du? Denk mal, also gut, mit 20 bin ich da vielleicht noch nicht ganz lebenserfahren, um sowas auszufüllen, so eine Funktion. Und was hat Salomo gemacht? Er hat gebetet, er hat gesagt, Gott im Himmel, hilf mir. Aber das war nicht alles, was er gemacht hat. Er hat außerdem noch ein großes Opfer dargebracht. Kannst du nachlesen im ersten Buch der Könige in den ersten 3 Kapiteln. Er hat ein großes Opfer dargebracht und hat die Aufmerksamkeit Gottes erregt mit diesem großen Opfer. Und Gott ist ihm tatsächlich im Traum erschienen, hat gesagt, was willst du denn? Weisheit. Er hat Weisheit bekommen. Und nachdem er dann Weisheit hatte, hat Gott ihm außerdem noch alles mögliche andere, um was er nicht gebeten hat, zusätzlich gegeben. Reichtum und Ehre und diese ganzen anderen Dinge auch. Wenn du also lösungsorientiert bist, wenn du jemand bist, der nicht die Position haben will, um dann privilegiert zu sein, sondern tatsächlich also das Beste für die Abteilung und für die Firma und so weiter und für die Familie willst, dann hört der Herr erst recht und dann gibt er dir diese Dinge, die du nicht gebeten hast, zusätzlich. Amen. Auf die Art und Weise kommst du dann zu etwas, ohne es groß da in diese Richtung hier zu forcieren. Finde ich gut. Finde ich ausgezeichnet. Also, der Herr hat mehr für dich, als du denkst, und er ist williger, dir zu geben, als du denkst, aber du musst einen Zahn zulegen, du musst mal einen Tag fasten, du musst mal ein extra Opfer geben, du musst mal sowas in diese Richtung tun. Und dann schau, was der Herr für dich tut. Dann plötzlich passt's. Dann plötzlich klappt's. Dann plötzlich tut sich etwas. Das ist ein Wort für irgendjemanden unter uns. Vielleicht wartest du schon ewig drauf, dass sich was tut. Und bist sehr geduldig. Und der Herr sagt zu dir, jetzt ist die Zeit, dass du mal in die Gänge kommst. Jetzt ist die Zeit, dass du mal ein extra Opfer gibst, dass du mal ein paar Tage fastest. Vielleicht auch nur einen, ja. Vielleicht 3 Tage. Vielleicht nur das Essen ausfallen, also nur das Mittagessen ausfallen lässt. Oder was auch immer genau das Ding jetzt ist. Ein Nachdruck, mit dem du zum Herrn kommst. Preis dem Herrn. Wichtige Sache. Amen. Noch was, ganz genau, wenn wir gerade dabei sind. In Lukas Kapitel 14, so ab Vers 16, da ist Jesus eingeladen zu einem Abendessen oder zu einem Mittagessen. Und er redet also und er sagt interessante Dinge. Und einer von den Leuten sagt dann, gesegnet sind die, die im Reich Gottes essen. Und Jesus fängt dann an mit einem Gleichnis. Er sagt, ein reicher Mann, das ist Gott, der hat ein Bankett angerichtet. Der hat ein Bankett gegeben, eine Tafel ausgerichtet, die also phänomenal war. Da waren lauter Kostbarkeiten, lauter Köstlichkeiten drauf. Und dann hat er Briefe gesandt und Boten gesandt zu seinen Freunden, um die einzuladen. Kommt, es ist alles bereit. Na? Alles auf dem Tisch quasi, ihr müsst nur noch kommen und abholen. Und der eine sagt, ach du, ich habe gerade ein Grundstück gekauft, jetzt muss ich mal schauen, ob das überhaupt was ist. Ein anderer sagt, ich habe 5 Jochochsen gekauft, das heißt eine neue Maschine gekauft sozusagen, muss jetzt mal schauen, ob die überhaupt funktioniert. Und der andere sagt, ja, ich habe eine Frau geheiratet, ich kann jetzt leider nicht kommen. Also ob er jetzt mit ihr beschäftigt war oder ob er schon unter dem Kartoffelstand, wissen wir nicht. Aber wir sagen mal so, Von den dreien hatte keiner, in Wirklichkeit hatte keiner Lust zu kommen.
Oh.
Du hast jetzt eine Tafel angerichtet mit lauter Leckerlis, aber mal ganz ehrlich, deine Leckerlis, die interessieren uns nicht. Wir haben keine Lust, zu dir zu kommen. Und Jesus münzt das Ganze auf Gott und auf seine gedeckte Tafel. Auf der Tafel Gottes stehen Verheißungen. Verheißungen für dich, die du in Anspruch nehmen kannst. Aber es ist nicht so, dass der Bote quasi als Lieferbote, als Pizzabote zu dir kommt und dir die guten Sachen austeilt, sondern du musst an die Tafel dieses reichen Mannes gehen. Du musst hingehen. Musst den Teller nehmen. Musst die Gabel nehmen. Du musst anfangen, hier zu holen. Du musst die Initiative ergreifen und musst dir das, was da liegt, abholen. Du musst ja nicht gleich in die Schlacht am kalten Buffet ausarten. Wer kennt dieses Lied noch? Reinhard May 1972, die heiße Schlacht am kalten Buffet. Na? Es muss ja nicht gleich ausarten, sodass du also da mit der Gabel stickst, was der andere haben will. Das Gute ist, sei es genug für alle. Sag mal mit mir, Gottes Bach ist voller Wasser. Auch für dich, preis den Herrn. Na, das ist das Gute, auch für dich, auch für dich. Aber um auf einen grünen Zweig zu kommen, musste mit Nachdruck dorthin gehen, musste einsammeln. Du kannst nicht sagen, ach du, das interessiert mich nicht. Ich habe keine Zeit. Bin ich zu faul, in den Gottesdienst zu gehen, um mir da eine Predigt anzuhören, wo es um die Verheißungen Gottes geht. Ja. Ich habe schon mal gebetet, es hat nichts gebracht. Ja, ganz genau. Meine Rede. Aber wenn du hingehst, schau, und wenn du sagst, okay, das möchte ich, und es dann auswählst und es dann auch noch aufspießt und auf deinen Teller tust, dann kannst du auf deinen Platz gehen, der für dich reserviert ist, und es in aller Ruhe verspeisen. Aber du musst hingehen. Es ist bei Gott nicht so, dass es zugeht wie im Schlaraffenland, wo du dich in der Hängematte zurücklehnst und dann fliegen dir die gebratenen Tauben in den Mund. Es ist zum Glück, sag ich jetzt mal, nicht der Fall, sondern du musst aufstehen, du musst die Taube fangen und dann musst du sie zubereiten und so weiter. Gott gibt dir die Taube, aber fangen musst sie du. Denk an Josua, denk an Kaleb, denk an die Einnahme des gelobten Landes. Gott hat gesagt, ich lasse euch jetzt aus der Sklaverei heraus. Die Macht der Sünde, die Macht des Pharao, des Teufels ist über euch gebrochen. Die Ketten sind gesprengt. Die machen euch in Zukunft keine Probleme mehr. Und jetzt geht ans gelobte Land und nehmt es ein. Die Bewohner, die vertreibe ich daraus. Vor euch her. Ich sende Hornissen da hinein, dass sie freiwillig weggehen. Ihr müsst dieses Land quasi nur noch einnehmen. Ihr müsst nicht besonders hart kämpfen. Ihr müsst es nur noch einnehmen. Nur noch hingehen, in Besitz nehmen. Kämpfen müsst ihr auch ab und zu, wohl richtig. Aber es gehört euch. Es gehört euch. Über euch ist Sieg ausgesprochen und Sieg verheißen. Aber sie mussten trotzdem immer noch ins gelobte Land gehen. Amen. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Sie ziehen also ans gelobte Land hin, das Volk Israel mit ihrem Mose und mit Aaron und mit Josua und mit Kaleb. Und Mose schickt 12 Kundschafter ins Land hinein, die spähen dieses Land aus und sehen, dieses Land, es fließt wirklich von Milch und Honig. Na, das ist ganz, ganz wunderbar. Ziegenmilch und Dattelhonig, aber das ist egal, weil es ist ja kein europäisches Land. Aber es ist wunderbar. Und sie kommen dann auch mit Anschauungsmaterial zurück, mit einer Weinrebe, die riesengroß ist, was 2 Mann sie tragen müssen. Wahrscheinlich sind es Josua und Kaleb, die dieses Ding tragen. Eine riesige Weinrebe. Und die laden sie ab vor Josua und vor Mose und dem ganzen Volk. Und sie sagen, dieses Land, das wir da ausgespäht haben, das ist wirklich gut. Und dann kommen einige, die den Leuten jetzt den Geist der Zuversicht rauben. Sie sagen, aber, ja, das Land ist gut. Ja, in der Bibel stehen wunderbare Verheißungen. Aber so leicht ist es nicht, die zu bekommen. So leicht ist es nicht, die einzunehmen. Vielmehr wohnen da Riesen drinnen im Land. In anderen Worten, es ist unmöglich für uns, dieses Land einzunehmen. Gott hat uns das zwar verheißen, aber es ist unmöglich für uns, dieses Land einzunehmen. Und Kaleb tritt auf und sagt, hallo, überhaupt nicht. Gott hat uns dieses Land gegeben, er hat uns dieses Land verheißen, wir sind sehr wohl in der Lage, dieses Land einzunehmen, wir können es. Können wir das schaffen? Jo, wir können das. Aber das wollten die nicht hören. Das wollten die nicht, das ganze Volk hat sich zum Schluss beschwert. Schau, die Leute sind grundsätzlich negativ gepolt, das musst du wissen. Und wenn einer was Gutes sagt, dann stehen sie dem mit einem gewissen Zweifel gegenüber. Aber wenn jemand irgendwas Negatives über irgendjemanden erzählt oder über irgendeine Sache, dann glauben sie das eher. Der Mensch ist zurzeit so. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Ich glaube lieber das Schlechte, dann kann ich mich davor schützen. Das ist natürlich, aber bei Gott ist es überflüssig. Denn wenn er dir das Land verheißt, dann gehört dir dieses Land. Aber sie sehen jetzt die Probleme, die mit diesem Land verbunden sind. Sie sehen, dass da Riesen drauf sind. Sie sehen, dass dieses Land also, dass es eigentlich relativ trocken ist. Dass entweder Gott mit uns ist oder dieses Land ist nicht gesegnet. Israel, wenn du mal nach Israel gehst und dann dir denkst, der heißt man Hütte, mir wird nichts mangeln, der weidet mich auf grünen Auen. Und du stehst hier in Judäa oder in Samaria oder wegen mir auch im Negev oder sonst wo da in der Gegend und du drehst dich um und schaust, dann denkst du dir, wo ist hier, sind hier bitte die grünen Auen? Na, das sind keine grünen Auen. Das ist sandig, das ist lehmig, du denkst dir, grünes. Also um dieses Land kämpfen die seit 1000 Jahren oder 2000? Da ist doch nichts. Da ist jedes Tal bei mir, wenn ich aus dem Haus rausgehe, ist da besser als dieses Land. Richtig, dieses Land ist nur dann gut, wenn Gottes Segen drauf liegt. Wenn du mit Gott gehst, dann liegt Gottes Segen drauf und dann bist du genau richtig und dann ist es gesegnet und dann bringt es seine Frucht. Aber wenn du nicht mit Gott gehst, dann ist auch sein Segen nicht da und dann lebst du schwer in dem Land. Das ist wohl wahr. Und das hat Israel ja so oft auch erlebt. Also du musst mit Gott gehen oder du bist aufgeschmissen. Aber wisst ihr, das gilt auch für uns. In unserer Zeit. Du musst mit Gott gehen oder du bist aufgeschmissen. Danke für das donnernde Amen, es stimmt trotzdem. Naja, auf jeden Fall sehen die nicht die Verheißung Gottes, sondern die sehen die Probleme. Und sie weigern sich, in dieses Land hineinzugehen. Wir können nicht, wir können nicht, wir können nicht. Sie rauben den Leuten die Zuversicht. Aber einer lässt sich die Zuversicht nicht rauben und das ist Kaleb. Und Josua natürlich auch. Die sagen, hey, wir können dieses Land sehr wohl einnehmen. Riesen sind da drinnen, na und? Unser Gott ist größer als der größte Riese. Wenn wir die bekämpfen sollen, dann können wir sie zumindest nicht verfehlen. Wir wissen genau, wo der Feind steckt. Der steckt direkt vor uns. Der kann sich nicht verstecken. Wenn der sich in einem Baum versteckt, dann können wir sagen, hey Goliath, komm vor, ich sehe dich. Ja? Und Goliath sagt, wo hast du das jetzt her? Wie hast du das gemerkt? Ja, du, deine Schultern sind breiter als der Baum. Ja, also es hat auch einen Vorteil, wenn der Feind so groß ist, dass er sich nicht mehr verstecken kann. Ja? Aber dieses Volk, das hat beschlossen, nein, kann ich nicht. Wir können dieses Land nicht einnehmen. Die Verheißungen in der Bibel, die sind wunderbar, die sind wunderschön, die sind riesengroß. Aber es ist so schwer, sie zu erleben. Wir können sie nicht erleben. Unser Glaube wird immer, immer zu klein sein. Das denken viele. Mit diesem Bewusstsein leben viele. Aber ich sage doch heute mal, nee, nein. Mit ein wenig Nachdruck, mit ein wenig Kampfbereitschaft packst du es sehr wohl und erlebst Dinge, die du bisher nicht erlebt hast. Ja, mit ein wenig Kampfgeist. Schau, es ist so, nur weil du bestimmte Verheißungen Gottes, nur weil du bestimmte Wunder für unmöglich hältst in deinem Kopf jetzt, heißt nicht, dass sie unmöglich sind. Heißt auch nicht, dass sie unmöglich sind auf Dauer in deinem Leben. Hast du das gehört? Nur, du musst dich jetzt gedanklich daran heranführen, dass Gott wirklich Wunder tun will für dich. Dass er wirklich, wirklich, wirklich dich segnen will. Dass er möchte, dass du auf einen grünen Zweig kommst. Dass er möchte, dass du geheilt wirst. Manche müssen sich da innerlich erst einmal anfreunden mit dem Gedanken, dass Gott nicht gegen sie ist und sie ständig bestraft, sondern sie ihnen segnen will. Sie segnen will. Dass sie ihnen einen Strom des Segens zuleiten will. Du brauchst also zunächst einmal, bevor du Glauben hast, Zuversicht. Du musst erst einmal sagen, ja, es könnte wahr sein für mich. Ja. Nun gut, wie geht es mit Israel weiter? Die gehen in die Wüste und sind dann 38 Jahre in der Wüste, bevor sie wieder zum gelobten Land hin dürfen, um dann in einer neuen Generation jetzt endlich loszulegen. Und diesmal haben sie also Glauben. Mittlerweile ist Josua, einer dieser Glaubenshelden von damals, der Führer des Volkes und Kaleb ist ein Fürst in Juda. Und der interessiert uns jetzt noch ein wenig, Kaleb und seine Tochter Aksa. Aksa ist nämlich seine Tochter. Fand ich wunderbar. Wisst ihr, manchmal ist es tatsächlich so, dass wir bestimmte Sachen nicht erleben als Christen in unserem Land, weil wir in unserem Land sind und in unserer Gesellschaft leben. Wenn wir in einem anderen Land, in einer anderen Gesellschaft leben würden, würden wir Gott möglicherweise deutlicher erleben. Also ich war in Afrika, ich war in Indien, ich war in Asien und ich habe dort Zeichen und Wunder Gottes in einer wesentlich größeren Fülle und schneller erlebt als hier bei uns. Bei uns läuft das alles eher im Verborgenen. Und ich behaupte mal, weil viel Skepsis hier bei uns mit dabei ist. Da drunten, in Afrika, in Asien und so weiter, sind die wesentlich unbefangener. Da glauben die ans Übernatürliche. Und da siehst du dann auch interessante und erstaunliche Sachen. Und du hast da mit einem anderen Glauben zu tun. Der Glaube von den Leuten dort ist einfach offener für solche Sachen. Aber es heißt nicht, dass Gott solche Sachen nicht bei uns auch tut. jetzt ist es also so, dass Kaleb, der Mann des Glaubens, mit in die Wüste muss, obwohl er es nicht verdient hat. Er hätte es eigentlich verdient, das gelobte Land einzunehmen, aber es war einfach nicht die Zeit. Wisst ihr, wir können aus unseren gesellschaftlichen Umständen und so weiter, aus unseren gesellschaftlichen Banden nicht einfach so ausbrechen. Das ist schwierig. Manchmal müssen wir einfach geduldig sein und auf den Moment warten, wo Gott dann anfängt, bestimmte Sachen zu machen. Zum Beispiel uns das ganze Volk wieder hinbringt in eine neue Erweckungsphase, in eine neue Zeit, ganz einfach. Und das hat Kaleb gemacht. Er ist treu Gott nachgefolgt, ohne allzu große Ansprüche. Er hat auch Manna gegessen, obwohl er lieber sein eigenes Feld bestellt hätte. Er ist auch hat auch mit den Zelten gewohnt, obwohl er lieber in Kanaan, in festen Städten gewohnt hätte, in seinem eigenen Haus. War einfach nicht dran. Aber jetzt plötzlich kam die Zeit, wo es dran war, wo die alten Verheißungen plötzlich wieder ins Gedächtnis kommen. Und jetzt ist es also so, dass sie beginnen, das Land einzunehmen, das Volk Israel unter Josua. Und Josua los den Völkern, los den Stämmen ihr Erbteil zu. Und auch der Stamm Juda kommt dran. Und dann spricht Kaleb auf. Wir sind in Josua Kapitel 14, ab Vers 16. Kaleb sagt, Josua, hör mal, ich, Kaleb, du und ich, wir waren in diesem Land. Und damals habe ich dir schon gesagt, hey, ich hätte mal gern diesen szenischen Bergrücken da. Wenn es ans Erbe geht, ans Austeilen des Landes, dann hätte ich gern diese Gegend dort. Dort sind zwar Riesen, und zwar große Riesen, die größten Riesen, Arba und Talmai und wie sie alle heißen, diese berühmten großen Riesen. Aber es macht mir gar nichts, denn der Herr hat uns dieses Land ja gegeben. Also der schaut nicht auf die Probleme, sondern er schaut auf die Verheißung. Er hält es in seinem Herzen für möglich, dieses Gebiet einzunehmen. Das hat er schon die ganze Zeit gemacht. Aber jetzt, wo es ans Auslosen geht, jetzt, wo es dran ist, dieses Land einzunehmen, kommen die alten Verheißungen ihm wieder in den Sinn. Und Josua denkt dran, Mose hat mir geweissagt seinerzeit, dass ich dieses Land bekomme. Jeden Zentimeter, auf dem meine Fußsohle getreten ist. Und da war ich und da will ich hin. Also teil mir jetzt diesen Bergrücken zu, teil mir dieses Land zu, mitsamt den Riesen. Und Josua sagt, Gottes Segen, ganz genau, geh hin und sei siegreich. Er hat sich an die alte Verheißung erinnert und hat dann aufgrund dieser Verheißung und aufgrund dieser inneren Zuversicht gehandelt. Und er war siegreich. Ich muss das jetzt abkürzen, denn mir läuft schon wieder die Zeit davon. Er war siegreich. Was passiert ist, ist das, dass er tatsächlich diese Stadt, Hebron hieß die, Kiriat Arba, Haus des Arba oder Stadt des Arba. Arba war der größte Riese damals, der Goliath seiner Zeit, hat er einfach besiegt. Und der Kampf, der steht noch nicht in meiner Bibel drinnen. Also Kaleb ging dorthin, hat gegen diese Riesen gekämpft und er hat sie besiegt und hat die Stadt eingenommen. Das ist wunderbar. Hat er gemacht. Er hat es geschafft. Diese Verheißung hat in ihm gelebt. Jetzt frage ich dich mal, hast du irgendein Glaubensprojekt am Laufen? Glaubst du für irgendwas? Welche Verheißung Gottes lebt in dir? Lebt in dir irgendeine Verheißung Gottes? Oder hast du dich schon so an ein erhörungsloses Glaubensleben gewöhnt, dass du überhaupt nicht mehr groß beten tust? Weil es bringt ja eh nichts. Naja, hier und heute Morgen hauen wir diese Barrieren ein. Amen. Ja, du musst mit ein wenig Nachdruck an die Sache rangehen, musst vielleicht mal fasten, musst mal beten, musst ein extra Opfer geben. Das hat man in der Bibel so gemacht. Aber der Sieg ist dir bestimmt, der Sieg ist dir verheißen. Am Sieg kannst du nicht rütteln, der ist eine feste Tatsache. Du musst ihn nur noch umsetzen. Der Sieg ist im Himmel schon errungen, jetzt musst du ihn nur noch auf die Erde runterbringen. Und das musst du halt mit Kampf machen, denn ich sage dir mal eins, diese Riesen, die sind nicht freiwillig gegangen, sondern sie haben dieses Land verteidigt. Und natürlich kann es sein, dass die Symptome da sind, und die verteidigen die Krankheit, die vielleicht in deinem Körper herrscht. Was magst du dann? Sagen, ja, das hat eh keinen Wert. Oder, nein, du gehörst mir. Ja? Er nahm meine Schwachheiten, trug meine Krankheiten in seine Striemen, bin ich geheilt, das gilt für mich und basta. Oder was anderes, dass du einen Studienplatz brauchst oder einen Ausbildungsplatz brauchst oder eine Wohnung brauchst oder sonst was. Oder ein Gemeindegebäude wie wir seinerzeit. Wenn du das Ganze mit Nachdruck verfolgst, dann wird es was. Sehen wir im Leben Jesu und sehen wir jetzt bei Josua und bei Kaleb. Kaleb legt also los und er kämpft und er nimmt diese Stadt ein und er benennt sie um. Sie heißt jetzt Hebron und Kaleb und seine Leute wohnen drinnen. Und der letzte Vers von Kapitel 14 im Josua-Buch: Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Wenn du Ruhe vom Krieg haben willst, wenn du Ruhe von der inneren Unruhe haben willst, wenn du endlich willst, dass dieses Problem aufhört, dass dieses Problem weggeht, dann musst du dich diesem Problem mal mit Hingabe widmen. Dann musst du kämpfen, damit du siegen kannst. Sag mal mit mir, ohne Kampf? Kein Sieg. Ohne Kampf kein Sieg. Sonst bist du immer in diesen Zwischendingen, in diesem, ja, ich wüsste, da müsste besser gehen, müsste sich was ändern, aber du machst nie was. Du läufst vor den Problemen mehr oder weniger davon. Und ich spreche da auch zu mir. Ja. Wir alle trödeln gern rum, nehme ich mal an. Wir verschleppen eine Aufgabe von einem Tag auf den anderen, auf den nächsten, bis es dann pressiert. Ich frage jetzt nicht, wem das so geht, aber es geht genug so. Na, der Herr sagt, ich gebe dir den Sieg, aber du darfst dieses Problem nicht ignorieren. Du musst es angehen. Denn wenn du ein Problem ignorierst, dann ist es nicht so, dass es einfach von selber eines natürlichen Todes stirbt, sondern es vergrößert sich. Gott hat schon durch Mose gesagt, die Amalekiter sind ein Volk, das euch nur Probleme machen wird. Sind Terroristen, sind Räuber, sind Banditen, die werden euch terrorisieren, wo sie können. Und wann immer die Amalekiter in der Bibel auftauchen, machen die exakt genau das. Amalekiter tun, was Amalekiter tun. Rauben, plündern, töten, immer die Schwächsten, die greifen sie sich. Und irgendwann sind sie wieder ein Problem und da sagt Gott zu Saul, schafft das Amalekiter-Problem aus der Welt. Aber es macht Saul nicht, wie wir wissen. Er lässt den König leben und so weiter. Und jetzt müssen wir mal 400 Jahre oder noch mehr 500 Jahre in die Zukunft gehen. Was passiert? Ein Amalekiter-Nachfahre hat es an den Hof des babylonischen Königs, des persischen Königs geschafft. Ein Mann namens Haman. Und er ist immer noch genauso bitterböse, wie die Amalekiter immer waren. Weil ein Jude ihm nicht die gebührende Referenz erweist, weil sich der nicht niederwirft vor ihm. Deswegen will er das ganze Volk der Juden auslöschen. Da merkt man wieder die Bitterkeit und die Boshaftigkeit dieser Amalekiter, dieser Person. Gott setzt dann alle möglichen Hebel in Bewegung, wir wissen das, und er rettet durch ein jüdisches Mädchen, durch ein kleines Mädchen, rettet er das ganze Volk. Esther nämlich. Die Einzelheiten kannst du im Buch Esther nachlesen. Aber ein Amalekiter, der seinerzeit nicht beseitigt worden ist, der sorgt dafür Jahrhunderte später, dass das ganze Volk bedroht ist, mit dem Tod bedroht ist. Stell dir das mal vor. Na, ein Genozid in der Planung. Furchtbare Sache. Also, was ich sagen will, ist Folgendes. Wenn du ein Problem nicht lösen tust, sondern vertagen tust und nicht entschieden angehst, dann kann sein, dass dieses Problem größer wird und vielleicht erst in Jahrzehnten dir auf die Füße fällt. Hast du das gehört? Also, wenn du ein Problem hast, dann hau ordentlich drauf. Ja, mit dem Vorschlaghammer Gottes, damit es gelöst wird. Damit die Kette gesprengt wird, Halleluja. Und lass dich da nicht entmutigen, bleib dabei. Denn ich sage dir mal eins, ein Kampf, wenn du also den Bogen spannen musst, wenn du das Schwert führen musst, wenn du dem Feind Auge in Auge gegenüberstehst, weißt du, das ist nicht angenehm. Du könntest Schaden nehmen. Es kostet dich was. Es kostet dich Blut, Schweiß, Tränen, es kostet dich Anstrengung. Aber gleichzeitig weißt du, der Herr ist mit mir. Der Herr ist mit mir, der Herr ist mit mir, der Herr ist mit mir, der Herr ist mit mir. Der Riese muss fallen. Und wenn der Schlag dann auch kommt, ja, der Riese holt aus und du stehst da und du hast ein abgebrochenes Schwert in der Hand, du kannst dich nicht wehren. Der Riese holt schon aus und will dir auf den Kopf hauen. Plötzlich fällt er nach hinten um, weil ein anderer ihn getroffen hat, den du nicht gesehen hast. Und Gott hat dir doch geholfen, Halleluja. Also ja, es kostet dich was. Und ich habe mir gedacht, warum hat der Herr dafür gesorgt, dass das den Leuten was kostet? Naja, ist ganz einfach. Was dich nichts kostet, ist nichts wert. Na? Wie gewonnen, so zerronnen. Kennt ihr den Spruch? Steht doch übrigens auch in den Sprüchen. Ein Erbteil schnell erreicht oder schnell erlangt, das ist gleich wieder ausgegeben. Erst wenn es dich was gekostet hat, schätzt du den Besitz, den du hast. Und erst dann, schau, machst du was draus. Und der Herr hat eben, weil der ja auch ein Psychologe ist, hat sich gedacht, genau so machen wir das. Ich gebe denen den Sieg, aber sie müssen sich den Sieg erkämpfen. Sie müssen den Sieg sich erarbeiten. Der Glaube, sag mal mit mir, der Glaube ohne Werke ist tot. Du kriegst die eigentliche Erlösung, die neue Geburt, deinen Wesensaustausch, ja, sündiges Wesen raus, Gottes Wesen rein, kriegst du geschenkt. Anders kannst du es nicht bekommen, du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Aber jetzt, wo du erlöst bist, tust du gute Werke und jetzt kämpfst du, nicht um erlöst zu werden, sondern weil du erlöst bist und jetzt mal ordentlich Land einnehmen willst. Amen. Weil die Verheißungen Gottes in deinem Leben erleben willst. Und Leute, wie gesagt, in meinem Leben, ich habe schon ein paar Mal probiert, ja, es funktioniert tatsächlich. Gott lässt sich ein auf diese Sache. Aber jetzt lass mich zum Abschluss auf die Achsa kommen. Seid ihr noch dabei bei der Achsa? Gut, deren Geschichte verblüfft, weil sie gleich zweimal in der Bibel drinnen steht. Einmal in Josua Kapitel 15 und einmal im ersten Buch, also im Richterbuch im ersten Kapitel. Selbe Geschichte, fast mit denselben Worten. Und zwar ist es so, dass Kaleb Hebron eingenommen hat. Aber jetzt gibt es noch eine Stadt, Debir heißt sie später. Jetzt heißt es zunächst mal Kiriat Sefer. Die will er auch einnehmen. Aber weißt du, er ist jetzt schon 85. Und er hat gekämpft. Und er hat gesiegt. Aber es hat ihm was gekostet. Und deswegen sagt er jetzt nicht, lasst uns diese Stadt auch noch einnehmen, sondern er sagt jetzt Folgendes. Er sagt, wer diese Stadt einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Ja, Kaleb, du kämpfst gar nicht mehr selber. Nein, diesmal muss ich jemand anders anstrengen. Es hat nur noch einer, soweit ich weiß, in der Bibel das gemacht, dass er ihm die Tochter zur Frau angeboten hat, wenn er ein Problem aus der Welt schafft. Und es war Saul mit Goliath. Saul hat gesagt, wer Goliath aus dem Weg schafft, dem gebe ich meine Tochter zur Frau. Und es hat Kaleb auch gemacht. Er hat gesagt, wer mir dieses Problem aus der Welt schafft hier, diese Stadt hier erobert, der kriegt meine Tochter zur Frau. Also in anderen Worten, er hat sich nicht mehr selber so richtig in Stimmung gefühlt oder vielleicht auch die Kräfte haben ein wenig versagt. Weil ich meine, er war ja nicht mehr der Jüngste. Und er hat ja tüchtig gekämpft und er hat seine Ziele ja eigentlich erreicht. Aber jetzt möchte er noch etwas. Und jetzt schafft er es nicht mehr so richtig selber. So wie Saul seinerzeit Goliath nicht mehr schlagen konnte, so ist jetzt Kaleb in der Situation, dass er schon möchte, aber irgendwie ist es, er braucht Hilfe. Und er lässt sich das was kosten, nämlich seine Tochter. Also er will das wirklich einerseits, andererseits, er braucht Hilfe. Lass auch du dir helfen, mach nicht alles allein, du musst nicht alles allein machen. Du kannst Aufgaben delegieren, du kannst Kämpfe delegieren an andere. Du musst dir dann auch natürlich bezahlen dafür. Also du musst dir denn vielleicht nicht gleich deine Tochter anbieten zur Frau, ja, da hat ja die auch noch ein Wörtchen mitzureden. Aber lass dir ruhig helfen, lass dir ruhig auch mal helfen. Ja. Du musst nicht alles selber machen. Lass dir ruhig auch einmal helfen. Und tatsächlich, Otniel, der denkt sich, ach, die Achsa ist es. Und dann legt er also los und kämpft. Auf jeden Fall erobert er diese Stadt. Und es ist also alles wunderbar. Er hat sie jetzt. Er hat sie buchstäblich. Er hat die Stadt und er hat die Frau. Und diese Frau, die hat mich jetzt beeindruckt. Denn die spricht zu uns, Leute, die spricht zu uns. Die spricht Bände zu uns. Und zwar ist es jetzt so, dass sie ja eine Fürstin, eine Prinzessin in Juda ist, ja, für den Stamm. Und sie ziehen jetzt in diese Stadt hinein. Und sie sagt zu ihrem Mann Otniel, du, der Vater, der hat uns jetzt nur diese Stadt gegeben, aber ich will außerdem noch ein Feld. Und ich stelle mir vor, dass Otniel dann also hingeht zu seinem Schwiegervater und sagt, Schwiegervater, hör mal, Achsa hier, die hätte gerne noch ein Feld, nicht nur die Stadt, sondern auch ein Feld. Also gibt er ihr ein Feld dazu. Ja, einfach ein Feld. Also sie hat nicht selber um das Feld gebeten, sondern sie hat ihren Mann gebeten, um dieses Feld zu bitten und sie hat ein Feld bekommen. Ist ganz gut. So, der Vater sagt zu seinem Schwiegersohn, kannst du haben dieses Feld. Aber jetzt passiert was Interessantes. Diese Achsa, die sieht, dass dieses Feld ein Südland ist. Das bedeutet, dass es trocken ist. Ein trockenes Gebiet ist. Und jetzt, während sie also hineinzieht in die Stadt, springt sie vom Esel runter. Schau, sie muss nicht einmal laufen. Normalerweise waren also nur eigentlich beduchtere Leute in der Lage, auf dem Esel reiten zu lassen. Ihre Bräute und so weiter. Na, David ist auf einem Esel geritten. Jesus ist auch mal auf dem Esel geritten, ausnahmsweise, als man ihm einen geliehen hat, zum Einzug nach Jerusalem. Aber hier, die Prinzessin, die springt also tatsächlich von ihrem Esel, vom hohen Ross sozusagen, und geht auf ihren Vater zu. Und er sagt zu ihr, was willst du denn? Was hast du? Und sie sagt jetzt, du hast mir ein Südland gegeben. In anderen Worten, das Erbteil, das du mir gegeben hast, das ist mir zu trocken. Da ist nichts los. Gib mir auch Wasserquellen. Und so gab er ihr die oberen und die unteren Quellen, heißt es da. Also die am oberen Ende vom Feld und dann die unteren Ende vom Feld. Ich kann mir vorstellen, dass Kaleb sich gedacht hat, ach, die will ein Feld. Feld will sie. Ja, das kann sie haben. Da kriegt sie jetzt dieses Feld, das hat schön Südlage, da hat man immer Sonne von früh bis spät, da kann sie sich dann halt so schön ausruhen. Aber das war der nicht genug. Sie stieg von ihrem Esel ab und hat um Wasserquellen gebeten. Sie hätte dieses trockene Land auch einfach so nehmen können, aber sie ist abgestiegen und hat um etwas gebeten. Und noch was, das ist sowieso interessant, ich finde es echt interessant. Sie steigt vom Esel und geht zu ihrem Vater und sagt, du hast mir ein Südland gegeben, du hast mir ein trockenes Feld gegeben. Mal langsam, Aksa, du hast gar nichts bekommen. Othniel hat es erobert und dieses Feld, das habe ich ihm gegeben. Und jetzt kommst du und sagst, du hast mir, also du beziehst seine Eroberung auf dich. Und wisst ihr, das ist gar nicht so dumm. Denn wir als Leib Christi, wir können die Eroberungen Jesu auf uns beziehen. Er hat zwar Heil und Segen und die ganze Welt erobert, aber wir sind ja sein Leib, also hat er sie auch für uns erobert. Und es kann gut sein, dass du vielleicht dir denkst, naja, ich kann schon den Segen Gottes irgendwie sehen auf meiner Familie. Da ist die Hand Gottes schon dabei. Auf meiner Firma kann ich auch sehen, irgendwo ist die Hand Gottes dabei. Nicht so überdeutlich, wie ich es gerne hätte, aber ja, sein Segen ist dabei. Naja, was hindert dich vom Herrn Quellen, Wasserquellen zu erbitten für dein trockenes Land? Vielleicht hast du vom Herrn ein trockenes Land bekommen und jetzt wartet er darauf, dass du ihn noch um was bittest. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Du kannst dazu sagen, ja, so ist es jetzt halt, es wird nicht besser wahrscheinlich. Ich danke dem Herrn dafür, dass er mir dieses Land gegeben hat. Oder du kannst sagen, Herr, ich bitte dich jetzt, du mal das ein bisschen aufpeppen hier, mach mal ein bisschen was aus dem Land. Gib mal noch Wasserquellen dazu. Die oberen und die unteren Quellen gab er ihr. Sie hätte nichts bekommen, wenn sie nicht darum gebeten hätte. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jakobus Kapitel 4, Vers 2. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Sie stieg vom hohen Ross, sie ist zum Vater hingegangen, sie hat darum gebeten. Er hat sie nicht angeboten, sie hat es verlangt und sie hat es bekommen. Was du alles vom Herrn bekommen könntest, wenn du es verlangen würdest, mit ein wenig Nachdruck. Tja, Jesus hat das ganze Land für uns erobert. Eigentlich gehört es ihm. Aber wir können es so tun, als würde es uns gehören. Wir können die Verheißungen Gottes einfach auf uns beziehen. Alles, was Jesus betrifft, betrifft auch uns. Sein Segen ist unser Segen. Wir sind in ihm. Nicht, weil wir so großartig sind, sondern weil er uns es erkauft hat. Halleluja. So können wir zu ihm gehen. Und dann kriegen wir Quellen, die oberen Quellen und die unteren Quellen. Ich sehe da drin, die oberen Quellen sind natürlich, ist Gott mit seinen Kräften, mit seinen Engeln, die Segen fließen lassen. Und die unteren Quellen außerdem, das sind die Menschen, die uns helfen, die uns die richtigen Kontakte geben, die uns die Mittel zur Verfügung stellen, die uns die richtige Information im richtigen Moment geben, dass unser Feld also bewässert wird, dass es besser wird mit uns. Du hast schon eine gute Firma, du hast schon eine gute Familie. Hey, es kann auch besser werden, wenn du einen Gang zuschaltest und ein wenig entschlossener in Herrn bittest und dann richtig eindringst in den Bereich des Segens, den Gott für dich hat. Amen. Vielleicht bist du ja überhaupt noch nicht im Bereich des Segens gelandet. Vielleicht hast du ja Jesus noch nicht einmal in deinem Leben. Dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, ihn einzuladen. Bitte einfach mit. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Amen. Jetzt gehörst auch du zu ihm. Jetzt sind die Verheißungen Gottes auch für dich. Amen. Gottes Segen. Musik.